Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Das Feuer rund um Los Angeles lodert weiter und inzwischen sind 11 Menschen darin zu Tode gekommen. Tausende haben ihren Besitz verloren. Ein großes Thema, auch in den deutschen Medien. Im Fokus Hollywood, die abgebrannten Villen von Prominenten und die mit Deutschland eng verbundenen Häuser von Thomas Mann und Leon Feuchtwanger in den Hügeln von Pacific Palisades. Kerstin Zilm hat neue Informationen.
Es sind Tage und Nächte zwischen Hoffen und Bangen. Villa Aurora und Thomas Mann Haus sind evakuiert. Die Mitarbeiter haben keine Möglichkeit, zu den Gebäuden zu kommen. Zuerst wegen der rasenden Flammen, dann wegen der Zugangssperren, die auch für die Evakuierten gelten. Einem Nachbarn gelingt es am Mittwoch, sich mit dem Fahrrad auf Serpentinenstraßen der Villa zu nähern. Im Vorbeifahren macht er ein 10-Sekunden-Video. Die Mauer der Villa an der Straßenseite und das schmiedeeiserne Eingangstor sind unversehrt. Vom Gebäude dahinter ist nichts zu sehen. Dennoch, das Video ist ein erster Hoffnungsschimmer, sagt Claudia Gordon, die Direktorin der Villa Aurora, heute rückblickend.
Wie stark sie beschädigt ist, das können wir nicht sagen. Es steht noch was, aber es ist natürlich so, dass die Gegend drumherum große Zerstörungen aufweist.
Das Haus des Nachbarn, der mit dem Rad den Hügel hochkam, ist komplett abgebrannt. Das Bangen bei der Villa geht, nachdem er das Video schickte, weiter. Als der Wind sich legt, Asche und Rauch auf Ruinen sinken, zeigen die lokalen Medien Luftaufnahmen der von Feuern zerstörten Gegenden. Das Ausmaß der Verwüstung ist erschreckend. Es scheint schier unmöglich, dass die Künstlerresidenz unversehrt davonkommen könnte. In der Nacht zum Freitag nähert sich ein anderer Freund des Hauses der Villa Aurora.
All right, you guys. We are here at Villa Aurora.
Der Direktor des Wendemuseums, Justin Jumpole, erreicht mit Polizeieskorte die Pacific Palisades.
Here we are. You know what? It is here. It is here.
Sie steht, sagt er und richtet das Licht seines Smartphones auf den Eingang. Verrußt, aber intakt ist das Schild. Villa Aurora, Paseo Miramar Nummer 520. Die Mauern dahinter leuchten unwirklich weiß in der Dunkelheit.
Looks pretty good.
Fingers crossed, guys.
That it stays this way, cause it's looking pretty good for you guys.
Doch noch immer herrscht Unsicherheit. Was ist mit dem Gebäude hinter den Mauern? Existiert die Bibliothek Leon Feuchtwangers noch und sein Schreibtisch? Was ist mit Martha Feuchtwangers Musikzimmer, mit der eingebauten Orgel, den Bildern, der Bank auf dem Balkon, von der Bertolt Brecht, Thomas Mann und Charlie Chaplin auf den Pazifik schauten? Direktorin Claudia Gordon.
Es ist sehr, sehr schwierig, fast Dinge rauszupicken. Es ist halt so, dass die Villa Aurora wirklich so eine Zeitkapsel ja ist. Es sieht ja wirklich so aus, als hätte Martha Feuchtwanger nur mal gerade kurz das Haus verlassen, also in den historischen Räumen. Alle Dinge werden ja auch benutzt von unseren Stipendiaten. Das ist uns ja auch sehr wichtig, dass es eben kein Museum ist, sondern wirklich ein lebendiges Haus, wo dieser Geist der Salons und des Austausches fortgesetzt und in die Zukunft getragen wird. Und das wäre schon ein furchtbarer Verlust.
Dann, spät am Freitag, schickt ein Medienteam ein Foto, das das ganze Team von Villa Aurora und Thomas Mann Haus aufatmen lässt. Die Villa steht. Selbst der Garten sieht fast unversehrt aus. Richtig freuen können sie sich dennoch nicht. Zu viele Nachrichten von Nachbarn haben sie erreicht, die ihre Häuser verloren haben.
Ja, das sind alles Schicksale, die einem natürlich wahnsinnig nahe gehen und diese Erleichterung, die wir natürlich auch spüren, darüber, dass es so scheint, als hätte die Villa es geschafft, was an ein Wunder grenzt, aber die das natürlich auch wiederum trüben.
Eigentlich ist diese Jahreszeit eine der Vorfreude für sie und ihr Team. Neue Stipendiatinnen und Stipendiaten treffen ein. Am Wochenende vor der Oscarverleihung findet im Garten der Villa traditionsgemäß eine große Party zu Ehren der deutschsprachigen Nominierten statt. Heute war ein Empfang für Regisseur Edward Berger geplant. Berger ist ein ehemaliger Stipendiat der Villa. Nach seinem Erfolg von Im Westen nichts Neues hat er wieder Chancen mit dem Vatikan-Thriller Konklave.
Wir haben natürlich auch sehr gehofft, dass wir ihn jetzt zur Oscar-Party begrüßen können und er nominiert sein wird. Ebenso wie The Seed of the Sacred Fig, der deutsche Beitrag, der ja auch exzellente Kritiken bekommt und in der Presse ganz toll besprochen wird. Aber das wird natürlich wahrscheinlich schwierig. Also selbst wenn die Villa eben noch steht.
Denn es wird lange dauern, bis Strom und Wasser fließen, keine giftigen Dämpfe mehr aus den Ruinen aufsteigen und überhaupt irgendjemand hier in Feierlaune ist. Für die kommende Nacht sind wieder starke Windböen angekündigt und in den nächsten Tagen nicht ein Tropfen Regen. Die Feuerwehr hat die Evakuierungszonen ausgedehnt. Nun ist auch das Thomas-Mann-Haus in der direkten Feuerzone.
Die Aurora-Villa in Los Angeles, aber auch der von der Bundesregierung 2016 vor dem Abriss bewahrte Bungalow von Literaturnobelpreisträger Thomas Mann. Fazit berichtet seit Ausbruch der Feuer durch die Santa Ana-Winde auch über die Konsequenzen zum Beispiel für die Filmproduktion in Hollywood. Aber ist der Fokus angesichts des großen Leids von Millionen von Menschen in anderen Ländern, in denen Krieg und oder Hunger herrscht, angemessen? Marlies Prinzing ist Professorin für Journalismus an der Makromedia-Hochschule. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Wuttke.
Ist die Berichterstattung in Deutschland über die Brände in L.A. für Sie richtig oder falsch gewichtet?
Die Berichterstattung insgesamt halte ich durchaus für sehr vielfältig, für sehr vielseitig. Es werden sehr viele Aspekte aufgegriffen, wiewohl man mindestens mal auch bei einem Teil der Medien sagen kann, es wird beispielsweise ein sehr, sehr enger Fokus auf die Betroffenheit von prominenten Persönlichkeiten gelegt. Man könnte vielleicht mehr auch Kontext bringen, wie beispielsweise Klimaveränderungen, die eben diese Dimension, die dieses Feuer erreicht hat, auch mit erklären, auch mit einordnen. Helfen.
Dass man so auf Posts und Interviews mit Hollywood-Prominenten eingeht, ist ungewöhnlich groß. Wie erklären Sie sich das? Ist das eine Form, eine Nähe zu schaffen, wenn man dann auch noch in Hollywood jemanden findet, der schon mal in einem Film aufgetreten ist und Deutsch kann?
Definitiv. Also das hat mit Nachrichtenfaktoren zu tun und zu den ganz wichtigen Nachrichtenfaktoren gehören neben Nähe, neben dem Ausmaß, neben etwas, was alle umtreibt, auch der Faktor Prominenz und Persönlichkeit. Und das trifft natürlich jetzt bei dieser Feuerkatastrophe da in ganz herausragender Weise zu. Und es trifft natürlich eben auch zu, dass es hier auch um Kulturgut, um ganz besondere markante Punkte geht.
Ja, die Villa Aurora und das Thomas-Mann-Haus haben eine Bedeutung in Deutschland. Wie Sie sagen, es ist ein Stück Kulturgut, auch wenn diese beiden Häuser in Kalifornien stehen. Was ich mich frage, aber das habe ich mich schon bei Notre Dame in Paris gefragt, wieso plötzlich viele Herzen an einem Gebäude hängen, das viele selbst noch nie betreten haben.
Ich würde eher vermuten, dass es nicht das Gebäude ist, sondern das, wofür solche Orte stehen können. Also das Thomas-Mann-Haus, das steht ja auch für einen Ort, wo 10 Jahre lang Künstler von Thomas Mann einen Ort bekommen haben, an dem sie diskutieren konnten. Und als Deutschland das Haus gekauft hat, da war ja auch damit die Intention verbunden, dass man gemeinsame globale Herausforderungen dort diskutieren kann, dass man diesen Ort aber auch als einen Erinnerungsort an diesen Nobelpreisträger und auch an dessen Persönlichkeitsveränderung dann pflegen kann. Das sind nicht nur Orte, sondern was da ideengeschichtlich damit verbunden ist.
Sie haben am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass Sie trotz allem eine gewisse Kontextualisierung vermissen. Zum Beispiel, dass diese verheerenden Brände eine Folge des Klimawandels sind. Wie viel Platz würden Sie sich denn wünschen, auch mit Blick darauf, dass zumindest gefühlt Kriege, Hungernde und Flüchtende weiter nach hinten rücken in der Berichterstattung?
Man muss bei Krisen unterscheiden, in welcher Phase man sich befindet. Wir sind jetzt gerade bezogen auf Los Angeles in einer Phase, in der ja die Katastrophe noch voll am Laufen ist. Da sind Kontextthemen, die auch in der Berichterstattung sehr interessant und wichtig sind. Also beispielsweise klagen Feuerwehrleute vor Ort, dass sie mehr Einsätze über die Jahre hinweg haben, aber gleichzeitig weniger Personal. Und dass es natürlich sehr, sehr schwierig ist, dann solchen Megakatastrophen überhaupt Herr zu werden. Oder Feinstaubentwicklung durch diesen Rauch, der da überall in der Luft jetzt hängt. Oder aber auch das Thema Ausgangssperre.
Wenn Sie jetzt sagen, man muss erst mal warten, dass diese Brände gelöscht werden können, zurzeit sieht es ja leider nicht danach aus, Genau dieser Umstand kontrastiert mit der Traumfabrik Hollywood, die auch so bedroht ist. Ist das auch ein Grund, warum die Berichterstattung sich auf Prominente stürzt, weil wir uns diesen Traumort auch eigentlich nicht zerstören lassen wollen?
Das mag eine Rolle spielen, aber entscheidend ist es in der jetzigen Situation, jenseits von Prominenz oder Nicht-Prominenz, dass es hier um Menschen geht, um sehr, sehr viele Menschen geht, die da jetzt in Sicherheit zu bringen sind. Menschen, die sind persönlich in einer schwierigen Situation, haben aber auch ideelle Werte verloren. Und es ist, glaube ich, etwas, was man sich kaum vorstellen mag, wenn komplette Stadtteile eigentlich nicht mehr wiederzuerkennen sind. Und ich glaube, dass das eine Gemengelage ist, die eben dazu führt, dass man da jetzt ganz besonders genau hingucken will, um einigermaßen nachvollziehen zu können, was da jetzt wirklich gerade an Katastrophe passiert.
Die Medienwissenschaftlerin Marlies Prinzing, ich danke Ihnen schön.
Herzlichen Dank.
Er führt ein Heer, folgt der Prophezeiung von drei Hexen und wird zum Tyrannen. Macbeth, der alle aus dem Weg schafft, um König von Schottland zu werden, am Ende aber an seiner Machtgier scheitert. Pavlo Arias Kiew hat Shakespeares Drama einen neuen Text gegeben und der an der Wolga geborene ukrainische Regisseur Stas Zyrkov hat ihn unter dem Titel Future Macbeth am Berliner Ensemble inszeniert.
Theater ist Bildung. Ja, aber es ist Einbildung. Mehr nicht. Was soll uns denn diese olle Kamelle noch erzählen?
Hallo.
Während ich hier stehe, habt ihr ganz sicher einen Putschversuch, einen Terroranschlag und eine Kriegserklärung verpasst. Und für was? Für eine 500 Jahre alte...
Hexen in nebligen Halböden.
Ja.
Und Schlachtfelder, übersät mit den Körpern tapferer Söhne und Töchter ihres Vaterlandes.
Doch geiles Material.
Der Krieg dringt durch unsere Bildschirme in jeden Haushalt ein. Ja. Der Nebel des Krieges verwischt die Grenzen zwischen Gut und Böse.
Je schlimmer, desto besser.
Ja, je hässlicher, desto schöner.
Natürliche Auslese. Ja. Die Gerissenen und Bösartigen stehen oben. Und die Edlen und Guten landen im Grab.
Aus Future Macbeth, das heute Abend am Berliner Ensemble uraufgeführt worden ist. Barbara Behrendt war für Fazit in der Premiere. Also ich habe keinen Shakespeare gehört. Wie stark hat Pablo Arias das Original, das ja auf einer wahren Begebenheit beruht, bearbeitet?
Ja, da haben Sie recht. Da ist nicht mehr viel von Shakespeare übrig geblieben. Also der Stoff dient doch eher zum Anlass, um über die Verführung zur Macht nachzudenken. Auch darüber, wie ein Tyrann gemacht wird, wie Gewalt entsteht. Und zwar, das ist dann doch die große Überraschung, als schrille Komödie, als Farce, als grotesk gefasst. Das hat sicher eben auch damit zu tun, dass Pavlo Arias dieses Stück ja zusammen mit dem Ensemble geschrieben hat. Das ist ja ein Abend in Kooperation mit der Schauspielschule Ernst Busch in Berlin. Und diese jungen SpielerInnen, die wollen den Stoff eben auch ins Heute holen und anscheinend auch unterhaltsam machen. Deshalb wird das Publikum hier, wir haben es gehört, erstmal ein bisschen beschimpft, warum sie sich diesen ollen Kram überhaupt jetzt hier noch angucken wollen an diesem Abend. Es wird auch gefragt, ob man das jetzt nicht eigentlich wegsparen kann, siehe Berlin-Kultur. Es werden dann schon auch Shakespeare-Motive gespielt, also der Mord am König und an Banquo. Allerdings ist Banquo hier dann auch kein Waffenbruder, sondern eine Waffenschwester. Also es bleibt ja wirklich kein shakespearescher Stein auf dem anderen. Es gibt einige feministische Umdeutungen in dieser Aktualisierung. Lady Macbeth ist hier nicht nur die böse Verführerin, die ihren Mann anstiftet, sondern eben auch die Frau, die erst durch das Patriarchat und durch den Krieg so skrupellos geworden ist. Und die wichtigste Änderung ist aber, dass die Hexen hier keine übernatürlichen Wesen sind, sondern Fernsehmoderatorinnen einer reißerischen Sendung über Kriege, über die dramatischen Schlachtfelder. Die sehen schon immer noch so ein bisschen aus wie Hexen mit so schwarzen Krallen. Zwischendurch tragen die auch Hexenhüte. Die Bühne ist aber so ein modernes Fernsehstudio in Weiß gehalten. Und diese Moderatorinnen, die jubeln Macbeth dann eben hoch und prophezeien ihm erst seinen Erfolg. Und sie moderieren auch Social-Media-Kommentare, die dann auch Macbeth als Held feiern. Also es geht um Populismus, es geht um Fake News, es geht um Propaganda.
Und inwiefern geht es um die Politik der Gegenwart? Arias lebt ja seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine in Deutschland.
Ja, es wäre jetzt natürlich naheliegend gewesen, wenn Pawlo Arię und auch Staschirkow eine Verbindung da auch zu Putin gezogen hätten. Aber auf Parallelen jetzt zu dem ukrainisch-russischen Kriegsgeschehen, da gehen sie gar nicht drauf ein. Das hätte man sich bei diesem Team ja schon irgendwie auch anders vorstellen können. Zhirkov und Arię verbindet man ja auch in Berlin eher mit der Schaubühne. Hier haben die vor 2 Jahren zusammen dokumentarischen Abend entwickelt, der eben direkt gefragt hat, welche Verantwortung haben ukrainische KünstlerInnen eigentlich im russischen Angriffskrieg? Müssen die nicht auch zur Waffe greifen? Was bedeutet eigentlich Kunst als Waffe? Am BE geht es jetzt aber eher darum, die Mechanismen aufzuzeigen, die Menschen zu Mördern machen, ganz allgemein. Und Macbeth, der ist hier so ein blonder Weichling in weißen Rüschen mit so einem Herzchen auf die Brust aufgenäht. Sieht aus wie ein Schulbub oder wie so ein unschuldiger Hänsel aus dem Märchen, der sich erst auch mal für die falsche Besetzung hält, der nicht morden will. Das ist übrigens gar nicht so sehr weit weg von Shakespeare. Da muss Macbeth ja auch erst von seiner Frau zum Mord angestiftet werden. Und dieses Zaudern des Bösewichts, das nutzen die Schauspieler und Schauspielerinnen doch sehr, um da wirklich mit viel Slapstick und Hysterie Anfällen da auch groß aufzuspielen. Also es geht auch generell darum, dass der Mensch doch nicht so weit vom Tier entfernt ist. Also mit Verweis auf die diversen Affenarten. Schimpansen hassen Fremde, Gorillas verlieren auch Frau und Familie, wenn sie einen Kampf verlieren. Darauf wird angespielt. Mit viel Affengeschrei, mit wenig Subtilität, will ich mal sagen, wird da darauf hingewiesen, dass der Mensch sich da eigentlich nur in die Affen einreiht.
War jetzt für Sie an diesem Abend das Bemerkenswerteste, dass aus der Tragödie eine Komödie geworden ist? Ging das inhaltlich bei all dem dann trotzdem noch auf?
Ja, ich würde mal sagen, so hat man Macbeth jedenfalls noch nicht gesehen. Also Macbeth als Groteske, das ist schon anders. Es ist im Grunde genommen das Gegenteil dieses blutrünstigen und nihilistischen Macbeth, den Michael Thalheimer am BE vor ein paar Jahren hier inszeniert hat. Inhaltlich bleibt es schon düster. Also den mordenden Menschen, den wir jetzt immer geben, heißt eigentlich die Moral von der Geschichte, jeder kann zum Mörder werden. Genauso plakativ sagen das die Schauspieler und Schauspielerinnen dann auch mal in einer Szene, also damit es auch gar kein Vertun mehr gibt. Auf der inhaltlichen Ebene, muss ich sagen, war es mir ein bisschen zu flach. Also Menschen sind wie Affen, gemordet wird immer, die Medien haben unsere Propheten ersetzt. Es ist schon auch eine Komödie mit dem Holzhammer.
Ganz kurze Frage noch, Sie haben schon erwähnt, die Kooperation mit der Ernst-Busch-Schule, da war dann auch der Spaß der 8 Schauspielerinnen und Schauspieler in 12 Rollen zu spüren?
Schon, also was Energie und Drive und Spielfreude anbelangt, da kann dieser Truppe wirklich niemand was vormachen. Ich würde mir nur wünschen, dass Schauspielstudierenden auch mal jemand sagt, dass man mit leisen Tönen, mit etwas austarierteren Figuren auch weiterkommen kann als mit dem 10. Tobsuchtsanfall. Es gibt wirklich sehr lustige Szenen, das muss man schon sagen, wenn alle gemeinsam singen und ja wirklich dieses Weichei zum Morden bringen wollen. Aber letztlich sind es dann eben doch schlichte Karikaturen, denen man auf der Bühne zusieht, die dann wenig mit den echten Menschen zu tun haben und dann eben auch nicht so viel mit uns zu tun haben. Und das verhindert dann ja eigentlich genau das, was ja das Anliegen dieses Abends ist, Macbeth für uns heute lesbar zu machen und zu zeigen, was das mit unserer Welt zu tun hat. Aber mit diesen Macbeth-Karikaturen und dazu dann diese Moral, alle könnten Macbeth sein, wahlweise Putin, wahlweise Hitler, das war mir dann doch ein bisschen zu simpel.
Barbara Behrendt nach der Uraufführung von Future Macbeth im Berliner Ensemble. Die nächsten Vorstellungen, für die es an diesem Samstagabend zumindest noch Karten gibt, sind der 7. und 8. Februar. Der Filmemacher Edgar Reitz wird in diesem Jahr 93 Jahre alt. Seine chronistische Heimattrilogie aus dem Hunsrück ist ein Klassiker. Frisch gibt es jetzt eine neue Dokumentation, die sich Michael Watzke angesehen hat, um festzustellen.
Edgar Reitz stellt auch im hohen Alter die spannendsten Fragen unter den deutschen Autorenfilmern. Seine neueste Dokumentation, Filmstunde 23, kreist um die Frage:
Was ist eigentlich eine Person?
In Filmstunde sieht man den jungen Edgar Reitz 1968 als Filmlehrer an einem Münchner Mädchengymnasium. Vor ihm sitzen 26 Schülerinnen der 8. Klasse beim Filmunterricht.
Ich war damals 35, bin jetzt 90. Deswegen sage ich, hier schließt sich ein Kreis.
Im Laufe des Schuljahres, immer samstags, produzierten die Mädchen 26 Kurzfilme. Mehr als ein halbes Jahrhundert später schauen sie sich diese Filme zusammen mit ihrem damaligen Lehrer wieder an.
Jetzt kriegt jedes von euch einen Gegenstand.
Der Unterrichtsversuch begann mit einer Beschreibungsübung. Wir wollten mit den Schülerinnen zunächst einmal herausbekommen, wie man zum Beispiel eine ganz reale Beobachtung oder sinnliche Wahrnehmung vermitteln kann.
Die Mädchen sind inzwischen Damen um die 70. Der Film schneidet immer wieder zwischen ihren jungen und ihren jetzigen Gesichtern. Und Reitz, auf einen Gehstock gestützt, beantwortet die Frage nach der Person in jedem von uns.
Das, was man eigentlich mit Worten gar nicht wiedergeben kann. Man sieht in dem Film, wie das Äußere sich verändert. Aber es gibt doch etwas, was sich offensichtlich nicht verändert. Es ist etwas Konstantes in uns. Ihr habt ja alle Latein gelernt. Persona kommt von personare. Die tönt hindurch, als wäre der Mensch oder sein Körper nur eine Maske.
Aber der Filmregisseur und Lehrer Edgar Reitz will mit Filmstunde 23 mehr erreichen als nur eine sentimentale Betrachtung von der Vergänglichkeit der Zeit. Er will die Kunstform Film, ihre Ästhetik und ihre Grammatik zum festen Unterrichtsbestandteil einer Handy-Generation machen, für die das Filmen längst eine ähnliche Bedeutung hat wie für vergangene Generationen das Schreiben mit dem Stift.
In keiner Schule lernt man, was der Umgang mit dieser neuen Technik uns überhaupt bringt. Da findet gar keine Strukturierung statt, auch keine Anbindung an das übrige Wissen.
Und das in einer Zeit, in der die Macht der Bilder wächst, während ihre Verlässlichkeit und Wahrhaftigkeit schwindet. Stichwort künstliche Intelligenz und Deepfakes.
Da bahnt sich eine Katastrophe für die Gesellschaft an. So viele falsche Informationen kursieren und es entstehen so viele Blasen, in denen sich die Menschen radikalisieren, weil sie sich abschirmen.
Warum Filmunterricht dagegen helfen könnte, sieht in Filmstunde 23 bereits 1968 die Mutter einer der teilnehmenden Schülerinnen voraus, als sie die Wirkung des Unterrichts am Münchner Luisengymnasium beschreibt.
Die Kinder, die diesen ganzen Fernsehprogrammen und den Filmen so hilflos ausgeliefert sind, die das so für bare Münze nehmen, wenn endlich eine kritische Einstellung bekommen haben. Denn wenn sie selber gedreht haben, dann sagen sie, aha, so macht man das. Das ist ja gar nicht die Wirklichkeit. Das ist ja gemacht. Deswegen habe ich das so sehr begrüßt, dass sie da eine kritische Einstellung bekommen.
Edgar Reitz, der Schöpfer des Heimatzyklus und vieler weiterer Kino- und Fernsehfilme, arbeitet seit Jahren an einem didaktischen Konzept, mit dem aus der einmaligen Filmstunde der Vergangenheit ein regelmäßiger Unterrichtsstoff der Gegenwart werden könnte. Eine Mischung aus Theorie und Praxis, für die die Mobiltelefone der heutigen Schülerinnen und Schüler mit geringem technischen Aufwand zu passablen Filmkameras aufgerüstet werden könnten.
Die besten Lehrer dafür wären die jungen Regisseure, die die Filmschulen abgeschlossen haben und die auf der Wartebank sitzen für ihren Erstlingsfilm. Wenn man das machen würde, hätten wir sofort bis zu 1000 neuen Filmlehrern.
Ist es denkbar, dass Edgar Reitz, Jahrgang 1932, diesen Filmunterricht noch erlebt? In unserem komplizierten föderalen Bildungssystem, das jetzt schon unter zu viel Lehr- und Lernstoff ächzt?
Es muss kommen. Es führt gar keinen Weg daran vorbei.
Reitz ist kein Fantast. Er weiß, wie langsam die Mühlen der Schulpolitik mahlen. Vielleicht wird man seine Ideen einst als visionär bezeichnen und die Dokumentation Filmstunde 23 als Fingerzeig betrachten. Auf jeden Fall lohnt es sich, das neueste Werk des Regisseurs anzuschauen, bevor im Frühjahr schon der nächste Reitz in die Kinos kommt. Ein Spielfilm über den Philosophen Gottfried Leibniz. Auch hier geht es um die Macht und die Wahrheit der Bilder. Denn deren steigende Bedeutung hat Leibniz schon vor 300 Jahren vorausgesagt.
Michael Watzke über Filmstunde 23 von Edgar Reitz.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Hits wie Soul Man stürmte das Duo Sam & Dave in den 1960er Jahren die Charts. Jetzt ist auch das zweite Mitglied tot. Der Sänger Sam Moore starb gestern im US-Bundesstaat Florida und wurde 89 Jahre alt. Moore galt als einflussreiche Stimme seiner Generation. Er inspirierte Stars wie Michael Jackson, Al Green und Bruce Springsteen. Sam Moore und sein Duopartner Dave Prater trennten sich 1970, traten später aber wieder zusammen auf. 1981 gingen Sam und Dave das letzte Mal auf Tournee. Prater wurde 1988 bei einem Verkehrsunfall in Georgia getötet. Der Hit Soul Man des Duos erreichte Ende der 1970er Jahre erneut die Charts, als die Blues Brothers ihn aufnahmen. Im Vereinigten Königreich gibt es seit 2013 alle 4 Jahre eine britische Kulturhauptstadt. Gestern Abend hat die nordenglische 300.000 Einwohnerstadt Bradford offiziell ihr Jahr als UK City of Culture gestartet. Tausende Menschen kamen bei Minusgraden zur Open-Air-Veranstaltung mit dem Magier Stephen Frane, früher bekannt als Dynamo, einem 10-jährigen Rapper und einem Dutzend Lufttänzern. Zu den weiteren Veranstaltungen gehören der Turner-Preis, ein nationales Zeichenprojekt, das vom in Bradford geborenen Künstler David Hockney inspiriert wurde, und eine Ausstellung über die Parallelen zwischen Boxen und Kalligraphie. Der Titel soll die Besucherzahlen, die Wirtschaft und den Ruf der ausgewählten Stadt fördern. Bradford hat umgerechnet knapp 18 Millionen Euro an staatlichen Mitteln erhalten. In Pakistan hat ein 2-tägiges Gipfeltreffen über die Bildung von Mädchen in muslimischen Gemeinschaften begonnen. Daran nehmen offizielle Gesandte aus mehr als 40 Ländern teil, aber auch Bildungsaktivistinnen und Aktivisten. In Ländern mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung gehen Millionen von Mädchen nicht zur Schule, etwa in Bangladesch und Nigeria. An dem Gipfel nimmt die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai teil. Sie ist eine weltweite Sprecherin für die Bildung von Mädchen. 2012 war sie von pakistanischen Taliban in einem Schulbus angegriffen worden. Malala Yousafzai wird morgen eine Rede halten und kündigte an, sie werde über die Situation von Mädchen in Afghanistan sprechen. Dort haben Mädchen und Frauen nicht das Recht, eine weiterführende Schule oder eine Universität zu besuchen. Die Friedensnobelpreisträgerin schrieb auf X, die Staatsführer müssten die Taliban für die Verbrechen gegen Frauen und Mädchen zur Verantwortung ziehen. Wegen Hasstiraden gegen Gegner der algerischen Regierung muss sich eine Influencerin in Frankreich vor Gericht verantworten. Wie heute die Staatsanwaltschaft bekannt gab, soll die 50-jährige Sophia Benlemani im März vor einem Gericht in Lyon erscheinen. Ihr folgen auf TikTok und Facebook mehr als 300.000 Menschen. Benlemani hatte unter anderem ein Live-Video veröffentlicht, in dem sie einer anderen Frau entgegenschleuderte: Ich hoffe, dass du getötet wirst. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen sie lauten unter anderem Todesdrohungen durch Bilder sowie öffentliche Beleidigung aufgrund der Herkunft, der Ethnie, der Nation, der Rasse oder der Religion. Seit Anfang Januar laufen in Frankreich gegen 6 algerischstämmige Influencer Verfahren wegen Hasstiraden, die sich häufig gegen Gegner der algerischen Regierung richten.
Fazit.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Und da geht es heute um eine clevere Idee und ihre Umsetzung. Mathieu Braun über existenzielle Hilfe in einem neu zu eroberten Alltag.
Etwa 2,2 Millionen Menschen sprechen Fon. Auch die Familie von Bonaventure Dossou. Nur er nicht. Denn in der Schule wurde nur Französisch gesprochen. Die Amtssprache des Benin. Als er mit 17 für sein Mathematikstudium nach Russland zog, konnte er nur schlecht mit seiner Mutter kommunizieren. Denn die spricht nur Fon.
Die Kommunikation fand vor allem per Telefon statt, sodass die Sprachbarriere manchmal zum Problem wurde.
Deshalb entschied er sich, eine Übersetzungssoftware für seine Muttersprache zu entwickeln. Die gab es nämlich nicht. Trainiert wurde mit der Heiligen Schrift.
Für die erste Version haben wir die Bibel verwendet, aber das war ein sehr veraltetes Fond. Es war einfach nicht modern. Um also etwas zu haben, das viel mehr mit uns zu tun hat und mit dem, was wir jeden Tag benutzen, musste ich meine eigene Datenbank erstellen.
Und das bedeutete, die KI mit jeder Menge Daten füttern. So bat Bonaventure Dossou auch seine Freunde, ihm Wörter zu schicken, die sie täglich nutzen. Mittlerweile ist das Programm in den Google-Übersetzer integriert und wird in Benin viel genutzt.
Es gibt Facebook-Seiten, die mein Programm nutzen. Man findet jetzt viel mehr Texte auf Fon im Internet. Auch Regierungsseiten werden damit übersetzt. Es wird auf jeden Fall viel genutzt.
Bonaventure Dossou wollte aber nicht nur besser mit seiner Mutter kommunizieren. Ihn motivierte noch etwas anderes.
Wenn eine Sprache nicht präsent ist, wirkt es, als wäre sie nicht wichtig. Es gibt zum Beispiel in Europa Sprachen, die wenig gesprochen werden, aber sehr gut erforscht und deshalb sehr präsent sind. Swahili dagegen, praktisch die meistgesprochene Sprache auf dem gesamten afrikanischen Kontinent, ist kaum erforscht. Dabei ist Sprache nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch ein Träger von Kultur und kulturellem Erbe.
Bonaventure Dossou hofft, dass seine Übersetzungssoftware auch anderen hilft und Mut macht, selbst aktiv zu werden.
Ich konnte dadurch Menschen, die Sprachen sprechen, die noch unbekannter sind als meine, zeigen, dass es klappt. Die denken dann, okay, wenn er es mit seiner Sprache geschafft hat, dann können wir das auch.
Die Arbeit ist für Bonaventure Dossou allerdings noch längst nicht vorbei. Er will seiner Software auch eine Sprachausgabe hinzufügen, wie sie bei anderen Sprachen selbstverständlich ist.
Stellen Sie sich vor, ein Arzt wird von Ärzte ohne Grenzen nach Benin geschickt, nach Abomey, wo Fon gesprochen wird. Der Arzt versteht aber kein Fon, sondern spricht nur Französisch. In diesem Fall könnte das Programm diese Sprachbarriere durchbrechen. Der Arzt könnte auf Französisch sprechen und die andere Person könnte das Gespräch auf Fon hören. Sie könnte auch auf Fon antworten und ihre Antwort übersetzen lassen. Das wäre toll, denn es gibt viele Menschen, die Fon sprechen, aber nicht schreiben können. Sprachen wie Fon werden viel mehr gesprochen als geschrieben. Das ist bei den meisten afrikanischen Sprachen der Fall. Sie werden vor allem mündlich genutzt. Die Übersetzungssoftware soll Sprachbarrieren, die zwischen Menschen verschiedener Ethnien auftreten, abbauen und die Kommunikation erleichtern.
Dossou selbst nutzt sein Programm nicht mehr so häufig, wie er mal dachte. Denn die Arbeit am Programm hat auch seine Fonkenntnisse verbessert. Das freut seine Mutter ganz besonders.
Mathieu Braun berichtete in unserer Denkfabrik-Reihe Klappt doch. Morgen geht's um genossenschaftliches Geldsammeln für ein Theater in Thüringen. Das von der Heidt-Museum in Wuppertal, 1902 als städtisches Museum Elberfeld gegründet, erinnert der heutige Name seit 1961 an den kunstliebenden und spendablen Bankier August von der Heidt. Die Ausstellung Museum von A bis Z, von Anfang bis Zukunft, die seit heute zu sehen ist, beschäftigt sich mit dem eigenen Haus. Sein Direktor ist Roland Mönig. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Wuttke.
2027 feiert das von der Heidt-Museum seinen 125. Geburtstag. Wieso blicken Sie denn jetzt schon auf den Anfang zurück?
Erstens tun Museen, jedenfalls ist das meine Überzeugung, sie sollten es tun, das eigentlich immer. Denn ein Museum ist ein langes Kontinuum, ist eine lange Geschichte. Jede neue Generation, die Museum macht, jede neue Generation, die Museum nutzt, definiert auch Museum neu und anders. Und man muss sich immer an das erinnern, was zuvor gewesen ist, um wissen zu können, wie es weitergehen kann. Ein Museum ist ja durch so viele Punkte definiert, durch die eigene Sammlung, durch das Haus, in dem die Sammlung untergebracht ist, durch die vielen Wege, Seitenwege, manchmal auch Sackgassen, in denen Sammlungszweige sich entwickeln. Das alles muss man im Blick haben, wenn man wissen will, wie es weitergeht. Und 2027, wenn wir 125 Jahre von der Heidt-Museum feiern, dann wollen wir das ja mit einem Blick zurück in Dankbarkeit auf die Geschichte tun, aber auch mit einem Blick voraus in die Zukunft. Und wir sind gespannt, was sich da entwickelt.
In vier Räumen werden mit viel Bedacht Objekte der großen Kunstsammlung präsentiert. Und zwar, wie ich gelesen habe, von A bis Z, also wirklich dem Alphabet hinterher. Womit zeigen Sie denn, wie gut bürgerschaftliches Engagement dem Museum in der Vergangenheit getan hat?
Und wie es heute noch ist, das ist das Tolle an diesem Museum. Es steckt tief in den Genen des Hauses und tief in den Genen der Stadt, die in den letzten 125 Jahren unendlich viele Wandlungen erfahren hat und sich auch immer noch wandelt, dass die Menschen, die das Museum gegründet haben, es ist eine bürgerliche Initiative, 1892 die Gründung des Elberfelder Museumsvereins, aus der das Haus hervorgeht, dass die Menschen dieser Stadt das Museum gewollt haben, bis heute wollen, begleiten, unterstützen und sich mit Begeisterung dafür einsetzen. Das sehen Sie direkt im ersten Raum. Da haben wir zwei Bilder. Inventarbuch Nummer 1, ein aus unserer heutigen Sicht ziemlich langweiliges Waldstück mit ein paar Jagdhunden im Vordergrund von einem französischen Maler. Und gegenüber eine große Leinwand einer aufstrebenden, sehr spannenden, wie ich finde, Malerin unserer Zeit. Eine Frau, die einen Migrationshintergrund hat, deren Familie aus Iran kommt, die aber hier in Deutschland aufgewachsen ist und die fantastische Bilder malt über die Frage von Ordnung und Unordnung. Und in dem Fall zeigt sie uns einen Sternenhimmel. Tulu Hassani heißt die Malerin. Und dieser Sternenhimmel ist eine faszinierende Erfahrung. Der saugt sie mit ihrem ganzen Körper sozusagen auf und sie treten ein in die unendlichen Weiten. Das sind ganz neue Dimensionen der Kunst, die wir heute erleben. Das sind natürlich auch die Weiten, in die wir als Museum versuchen vorzudenken.
Und dann zeigen Sie auch kontrastierend andere Objekte, auch teilweise zum ersten Mal zum Beispiel?
Ja, in meiner Begeisterung für das Bild vorhin habe ich den entscheidenden Punkt eigentlich vergessen. Beide Bilder sind gestiftet worden. Das erste Bild von August von der Heydt, den haben Sie vorhin erwähnt, einen der Museumsgründer. Das zweite Bild, erworben durch die Robb-Gestiftung, die uns heute immer noch Werke mit Blick auf die Gegenwart ermöglicht zu kaufen. Das geht also immer noch weiter. Und im Verlauf der Ausstellung sieht man, welche unterschiedlichen Wege die Sammlung gegangen ist. Es gibt einen vergessenen Teil kunstgewerblicher Sammlung. Sehr ernsthaft hat man das gemacht. Das Museum ist ja gegründet in einer blühenden Industrie- und Textilstadt. Da hat man sich überlegt, welche Musterkataloge sozusagen brauchen wir an Kunsthandwerk. Das geht bis ins indonesische Textil hinein. Dann gibt es eine Sammlung von außereuropäischer Kunst darüber hinaus, auch bis nach Afrika hinein, die relativ selten gesehen ist. Das sind alles Dinge, die wir zeigen als Anfänge des Museums, die Zukünfte hätten sein können, die es aber dann nicht geworden sind. Heute ist das von der Heydt Museum ein Kunstmuseum, berühmt durch seine gewaltige Gemäldesammlung in erster Linie, aber auch ausgestattet mit einem Riesenbestand an Grafik und an Skulptur.
Sie haben gesagt, Sie sind gespannt, wie diese Ausstellung ankommt, die sich eben ja nicht nur mit der Vergangenheit, sondern auch mit der Zukunft beschäftigt. Liegen dann am Ende der Ausstellung Fragebögen, was sich Ihre Besucher vom Museum über das Angebot hinaus wünschen?
Erwartbar ja, aber das ist nicht nur das Ende. Also die Zukunft ist Teil des Titels. Von A bis Z, von Anfang bis Zukunft versuchen wir das Alphabet durchzubuchstabieren, uns selber Rechenschaft abzulegen und dem Publikum, aber wir wollen diese Zukunft nicht definieren, sondern wir wollen mit dem Publikum, mit unseren Gästen ins Gespräch kommen darüber, wie sieht die Zukunft aus, die wir gemeinsam, es ist unser gemeinsames Museum, in diesem von der Heydt Museum haben wollen. Deswegen gibt es nicht nur am Ende die erwartbaren Möglichkeiten, um sich zu äußern und sich einzubringen, sondern zwischendurch immer wieder Mitmachstationen, Anregungen, die wir dann auch in einem reichen Vermittlungsprogramm aktivieren werden, um gemeinsam zu verstehen, wie Museum gehen kann, was wir unter Museum verstehen, was die Menschen von uns erwarten. Und dann wollen wir gemeinsam den Weg in die Zukunft gehen.
Sich für die gut aufzustellen, ist ja auch angesichts geschlossener Kassen und instabiler Wirtschaftslage in Deutschland für viele Häuser das A und O. Sie haben geschwärmt vom großen bürgerschaftlichen Engagement, seit es das Museum gibt. Sie haben da also keine Probleme?
Ich wünschte, in der Luxussituation zu sein, das mit einem klaren Ja beantworten zu können. Ich glaube, wir sind kulturpolitisch und leider nicht nur kulturpolitisch in einer Situation, die wir uns alle vor 3-4 Jahren noch nicht haben vorstellen können. Und wir brauchen jede Menge Optimismus, um weiterzuarbeiten. Aber das Tolle ist ja, dass wir alle im Bereich der Kultur, nicht nur in den Museen, eigentlich Berufsoptimisten sind. Also ich jedenfalls bin es.
Und es sei Ihnen gegönnt.
Ja, und ich verlasse mich einfach darauf, dass den Menschen das Schöne etwas wert ist, das Besondere etwas wert ist und dass ihnen die Gemeinschaft etwas wert ist. Und ich glaube, alles das kann das Museum verkörpern. Und für uns insbesondere ist das die große Tradition unseres Vereins, unseres Kunst- und Museumsvereins. 1892 gibt der Museumsverein den Startschuss für das Museum. Bis heute ist er unglaublich aktiv und lebendig. Wir haben über 2000 Mitglieder. Und ich kann sagen, wir gewinnen immer wieder neue Interessenten, immer wieder neue Menschen für das Museum. Also Berufsoptimismus wird in solchen Situationen belohnt.
Roland Mönig, Direktor des von der Haidt Museums in Wuppertal, über die neue Ausstellung Museum von A bis Z, von Anfang bis Zukunft zu sehen bis zum Jubiläumsjahr im Januar 2027. Herr Mönig, vielen Dank, einen schönen Restabend.
Sehr gerne, auch Ihnen einen schönen Abend.
Ulrike Timm hat jetzt das Wort. Die Kulturpresseschau am Samstag schaut wieder auf die Feuilleton-Themen der vergangenen Woche.
Warum nicht mal ein trockener Januar, fragt sich und uns die Rocksängerin Christiane Rösinger in der Taz. Die neueste Forschung und die Apothekenumschau sagen ja, nicht ein bisschen Alkohol ist gesund, sondern gar kein Alkohol. Aber ob der trockene Januar auch was bringt, wenn man sich den Rest des Jahres zulötet? Schreibt's und lässt ihren Vorsatz für dieses Jahr aufleben. Uneitel ausgehen, nämlich. Uneitel, weil Frau in Rösingers Jahren oft die Älteste im Club und an der Bar ist, sich aber darum nicht unterkriegen lassen und mehr ausgehen sollte. Natürlich gibt es Ausgehabende, die noch nicht mal lustig sind und die der ältere Mensch danach mit tagelanger Abgeschlagenheit bezahlt. Aber so ist das Leben, so Rösinger. Und weiter: durchhalten. Weniger Alkohol hilft. Gerade im Dry January wird das auch gesellschaftlich eher akzeptiert und bei konsequentem Ausgehen kommt auch die Übung wieder. Wir stellen das voran, denn ansonsten muss man sich das Jahr schon nach seinen ersten Tagen ja eher schön trinken. Los Angeles brennt ab, Meta-Chef Mark Zuckerberg streicht bei Facebook das Faktenchecken und Alice Weidel plappert mit Elon Musk. Mark Zuckerberg möchte verständlicherweise nicht ins Gefängnis, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen. Und Zuckerberg weiß auch, dass die Drohung des künftigen US-Präsidenten Trump, ihn lebenslänglich hinter Gitter zu bringen, ernst zu nehmen ist. Und damit setzt der Begründer des Facebook-Konzerns Meta jetzt an zum ganz großen Kutau. Kein Faktencheck mehr auf der Plattform in den USA, das sei ja auch Zensur gewesen. Die Inhaltsmoderatoren ziehen vom, sollen wir salopp sagen, linksgrün versifften Kalifornien ins konservative Texas um, schreibt Patrick Barners in der Frankfurter Allgemeinen. Zuckerberg verleugnet sich selbst und reißt alle Sicherheitsmaßnahmen ein, zu denen sein Konzern in den vergangenen Jahren gezwungen wurde, um der Anstachelung zu Gewalt, Kriminalität, Hass, Hetze und Lüge Grenzen zu setzen und zivilisatorische Mindeststandards zu achten. Die Folgen sind potenziell vernichtend für die Demokratie und für Menschenrechte. Werden Demokratie und Respekt nur noch Relikte der Vergangenheit sein, fragt die Süddeutsche Zeitung, und das wiederum klingt bei allem Respekt so dermaßen bange, als könnte die Welt nun gleich komplett einpacken. Fakt ist, mit und ohne Checking, für den designierten Präsidenten ist das ein Sieg. Und Mark Zuckerberg, der eben noch, wie kurz ist das eigentlich her, ein paar Jahre nur, jungspundig und wie ein Hippie sein tolles Spielzeug Facebook in die Welt brachte, klingt inzwischen wie ein Scharfmacher, schreibt der Tagesspiegel. Schlingern im Raum nennt die FAZ das Gespräch von Elon Musk und Alice Weidel. Wenn wir für einen Moment ausblenden, dass es der reichste Mann der Welt war, der die Spitzenkandidatin einer in Teilen rechtsextremen Partei vor hunderttausenden Zuhörern zum Gespräch geladen hatte, wäre das, was auf der Plattform X passiert ist, ein belangloser Plausch unter Fremden gewesen, der mangels gemeinsamer Interessen nicht zu Recht in Gang kommt. Während Elon Musk seinem Gast den Ball zuspielte und bat, die AfD vorzustellen, die denkbar leichteste Einstiegsfrage also, die ihr kein Journalist je so gestellt hätte, wollte Weidel lieber über die erste grüne Kanzlerin Merkel sprechen. Ebenso asynchron ging es weiter und Weidel merkte es schnell, dass der Start holprig für sie lief, kicherte und stammelte viel, von ihrer sonst so kühlen Souveränität war nichts zu merken. Rhetorisch ist die gute Stunde unter aller Sau, vermerkt Adrian Kreie in der Süddeutschen, deren berühmte Streiflichtkolumne zuspitzt. Die Chefin der deutschen Rechtsaußentruppe habe jedenfalls Adolf Hitler in ein überraschendes Licht gestellt. Der Diktator sei vor allem sozialistisch gewesen. Das ist eine eigenwillige Interpretation für einen faschistischen Tyrannen, der den Sozialismus samt der Sowjetunion auszulöschen trachtete und sich gern von Ruhrbaronen finanzieren ließ. Frau Weidel, Sie könnten mehr Mars-Mindset gebrauchen. Das lasen wir schon einen Tag vor dem Ereignis in der Taz, die die Prise Ironie mitbrachte, die uns vielleicht nicht rettet, aber manches besser ertragen lässt, auch wenn es zum Gruseln ist. Fakt ist, Achtung, kein Check, aber garantiert wahr, Fakt ist, dieser Auftrag ging von der Taz schon vor dem virtuellen Treffen an die Sprach-KI ChatGPT. Liebes ChatGPT, der Tech-Milliardär Elon Musk und die AfDlerin Alice Weidel wollen auf der Plattform X miteinander sprechen. Stelle dir bitte vor, wie das Gespräch ablaufen könnte. Und ChatGPT legte los. Unterhaltsamer als die Wirklichkeit allemal. Mehr Mars-Mindset brauche Weidel, denn Freiheit sei ja nicht nur ein deutsches Thema, sondern ein intergalaktisches, so Musk. Weidel meinte eher deutsch-mumpfig, man wolle doch Herr im eigenen Haus sein. Wenn aber je eine AfD-Mission zum Mars geplant sei, möge man ihn anrufen, frohlockte Musk, denn dort gibt es weder Bürokratie noch Wählerbefragungen, nur Freiheit und ein bisschen Strahlung. Punkt. Und Schluss der Fantasie. Danke, ChatGPT. Und dieses bisschen Strahlung der Marsatmosphäre für den Menschen tödlich klingt, sorry, manchmal auch verheißungsvoll. Wo naht Rettung? Für den, der glaubt, vielleicht hier. Papst Franziskus macht jetzt in Print. Piazza San Pietro, so heißt das Magazin, und mit nicht die Zuversicht verlieren, macht der Vatikan auf. Ob man da auf Faktencheck oder allein auf die Verbindung nach ganz oben setzt, ist nicht bekannt. Jedenfalls beantwortet der Papst sogar Leserbriefe. Und die Süddeutsche titelt, mit oder ohne KI, aber treffsicher, Heiligsblättle.
Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Thiem in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.